Es geht um Zahlen. Wir verlieren große Ausbildungsbetriebe in der Steiermark, die schlicht und ergreifend einfach aufhören, Lehrlinge auszubilden, aus Kostengründen. Sehr große Ausbilder in Vorarlberg halbieren einfach die Lehrlingsanzahl aus Kostengründen, weil die Vorstände und Geschäftsführer so in eine Angstbubble hineingleiten.
Geht so. Passt schon. Oder? Der Podcast zur Zukunft der Arbeit.
Wir könnten jammern.
Ja, tun wir aber nicht.
Uns interessiert etwas anderes. Wohin brechen wir gemeinsam miteinander auf?
Also hört rein, redet mit, gestalten wir gemeinsam die Zukunft der Arbeit. Wir, das sind Michael Mayer, Wirtschaftsprofessor und Karriereforscher an der Wirtschaftsuni Wien.
Und Karin Bauer, sie hat den kritischen Karrierejournalismus in Österreich erfunden und jahrelang geprägt.
Heute bei uns zu Gast Robert Frasch, der Gründer von Lehrlingspower.at, die Stimme zu Lehre-Fachkräften und zu moderner Berufsausbildung in Österreich. Was macht dieser Mr. Lehrlingspower? Robert Frasch vernetzt seit so vielen Jahren, ich glaube es wären jetzt 15, Ausbildungsbetriebe. Er bringt Ausbilderinnen zusammen und er zeigt, wie Unternehmen junge Menschen besser erreichen, fördern und langfristig für Berufe begeistern können. Nämlich so, dass es wirklich passen kann. Lieber Robert, du hast vor allem ein Anliegen, Lust auf Ausbildung zu machen. Super, dass du heute bei uns bist.
Danke dir für die Einladung. Schön, bei euch zu sein.
Du arbeitest direkt im Zentrum der Zukunft der Arbeit, möchte ich sagen. Nämlich genau dort, wo die jungen Menschen ihren Weg ins Berufsleben einschlagen. Meistens nach der Schulpflicht, also sagen wir mal mit 15 plus. Allerdings starten immer mehr Menschen auch später in die Lehre, sagen uns die Zahlen. Ich schaue jetzt mal zu meinem Co-Host, lieber Michael. Es gibt auch welche, die machen ein Studium und dann eine Lehre oder umgekehrt. Überakademisierung war ein großes Thema in der Folge 1.
Ja, wenn ich in meiner Vorlesung für die Erstsemestrigen oder Zweitsemestrigen einsteige, frage ich die Studierenden sehr oft, warum sie an der WU sind und gebe ihnen unterschiedliche Möglichkeiten und diejenigen, die aufzeigen, weil sie sagen, sie wollen wohlhabend werden, denen sage ich, am besten ist, sie verlassen jetzt sofort den Hörsaal und suchen sich einen gescheiten Lehrberuf, weil als Installateurin oder als Elektriker wird man mit Sicherheit, kann man mit Sicherheit wohlhabender werden als ein durchschnittlicher Absolvent einer Universität.
Und bleiben alle sitzen?
Es bleiben dann alle sitzen, aber vielleicht überlegt sich der eine oder die andere dann doch, ob das die richtige Wahl war.
Okay, ich glaube, Robert, wir kommen darauf dann noch einmal zurück zur richtigen Wahl. Ich möchte dich zu Beginn aber quasi, bitte sieh es mir nach, ein bisschen fronten. Nämlich mit der Frage, geht die Lehre den Bach runter? Warum frage ich das? Wir sehen fortlaufend weniger Lehrlinge, weniger Betriebe, die ausbilden wollen, ausbilden können. Du wirst uns dann über die Gründe sehr wahrscheinlich was erzählen. Es sind so viele Junge, die sich nicht einfädeln können, denen die Botschaft quasi, würde ich mal sagen, übermittelt wird, kein Platz für dich.
Also ob sie den Bach runtergeht, ist ehrlich gesagt unsere Entscheidung als Gesellschaft und als Wirtschaft. Wenn wir uns dafür entscheiden, dass wir sie den Bach runtergehen lassen, dann wird sie das tun. Wir haben aber noch genug Möglichkeiten, dass wir das verhindern und ich glaube, wir müssen es auch verhindern. Wir kennen uns ja schon lang genug, du kennst auch mein zweites Credo, mir geht es darum und das war bei Michael vielleicht guter Anknüpfungspunkt auch. Ich glaube, wir müssen endlich verstehen, wo der Unterschied zwischen passender Bildung und höchstem Abschluss ist. Und dass passende Bildung überhaupt nichts mit Intelligenz zu tun hat, sondern vielleicht mit einer Lebensphase, vielleicht mit Umständen, die gerade in die eine oder andere Richtung passen und dass es nicht diese Bildungsautobahn geben kann und bitte eigentlich ja auch nicht geben sollte, wo ich halt irgendwann am Punkt A einsteige und weiß, dass ich beim Punkt Z rauskomme. Das können wir in Zeiten von KI und Co. so und so vergessen für die nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte, keine Ahnung, werden wir nicht mehr alles miterleben, aber einen Teil davon. Und ich glaube, da müssen wir aufpassen, dass wir die Lehre nicht den Bach hinunterschreiben, hinunterreden, sondern dass wir darauf achten, dass wir die Lehre als eine passende Bildungsmöglichkeit für ganz viele junge Menschen brauchen werden und auch als eine ganz wichtige Ausbildungsmöglichkeit für unsere Wirtschaft brauchen.
Im Moment sind das so circa 38-40% der jungen Menschen, die in diese Richtung gehen. Noch einmal zurück zu den Zahlen. Es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass die Zahlen der Lehrlinge abnehmen, dass die Zahlen der ausbildenden Betriebe, ich sag's nochmal, abnehmen und dass wir einen Überhang haben. Regional zwar ein bisschen sozusagen durcheinander, aber unterm Strich suchen mehr junge Menschen eine Lehre, als Lehrstellen angeboten werden.
Du sagst es schon, regional sehr unterschiedlich, weil in Oberösterreich wäre es fast umgekehrt, Vorarlberg auch, wobei in beiden Fällen würde ich fast dazu sagen noch, weil die Tendenz, die sich im Moment auftut, macht ein bisschen nachdenklich. Warum ist das so? Warum haben wir einen Überhang? Also wir haben einerseits natürlich eine sich verändernde Bevölkerungsstruktur, Stichwort Migration, will es nicht überstrapazieren, aber es ist halt ein Fakt. Wir müssen halt mit jungen Menschen umgehen lernen, die dieses System, duale Ausbildung aus ihren Herkunftsländern überhaupt nicht kennen. Und da komme ich gleich zu meiner zweiten Lieblingszielgruppe, den Eltern. Die kennen es nämlich noch weniger. Wie soll so ein Kind dann jemals mit einer Lehre in Berührung kommen? Die Demografie würde ich da gar nicht strapazieren, weil du hast die Prozentzahlen richtig gesagt. Es kommt ja darauf an, wie viel Prozent deiner Jugendkohorte sich für eine Lehre entscheiden und nicht, wie viel es jetzt in Absolutzahlen sind, weil klar, absolut haben wir halt weniger als vorher. Und das Thema, warum werden es weniger Betriebe? Naja, es wird auch nicht leichter gemacht in Betrieben. Da sind wir bei meinem Lieblingsthema Wasser predigen und Wein trinken. Wir sagen zwar auf der politischen Ebene laufend, wie wichtig die duale Ausbildung und die Lehrlingsausbildung ist. Gleichzeitig ist im Moment aber eine ganz laute Diskussion zum Beispiel über so ein Thema wie Basisförderung im Gang.
Na, grundsätzlich kommt mir vor, ich schaue euch jetzt beide an, in Wahrheit diskutiert die Bildungselite über die Lehre im Wesentlichen. Liege ich da ganz falsch? Habt ihr einen anderen Eindruck?
Die Frage ist, wer ist die Bildungselite? Also ich kann diesen Befund von Wasser predigen und Wein trinken oder gar nichts trinken noch ein Stück nachvollziehen, weil uns der Wert der dualen Ausbildung irgendwie bewusst ist. Also mir persönlich wurde das so richtig bewusst, wie ich eine längere Zeit in den USA verbracht habe und mit der Qualität des Handwerks dort in Berührung kam, also wo es einem so richtig schreckt, nämlich schlechte Qualität zu extrem überhöhten Preisen oder komplett illegal, also das heißt die Undocumented Immigrants, ohne die in Kalifornien, dort wo ich war, alles zusammenbrechen würde, aber niemand hat eine Ausbildung, also das heißt, es ist uns bewusst, dass das ein tolles System ist. Wir machen aber zu wenig dafür. Was könnte man denn machen? Was würde man sich denn wünschen, was passieren sollte von den politischen Rahmenbedingungen her?
Also ich glaube, ganz wichtig wäre am Anfang einmal, dass wir lernen, dass nicht die Lautesten die Gescheitesten sind, weil klassisch Handwerk und Gewerbe wäre jetzt so ein klassischer Lehrbereich natürlich. Das sind die, die haben wenig Zeit für Lobbying, für Pressearbeit, für was auch immer. Das meine ich mit den Lautesten, die akademische Elite oder auch die Unternehmenselite, die muss man da gleich mit berücksichtigen, die hat dafür natürlich genug Zeit, kommt dann natürlich auch dementsprechend viel vor. Und man müsste einmal auf der politischen Ebene, glaube ich, dafür sorgen oder auch auf der Interessensvertretungsebene, Stichwort Wirtschaftskammer, dass man Handwerk und Gewerbe zum Beispiel stützt, den Klein- und Mittelbetrieben Unterstützung gibt, die dringend brauchen. Nehmen wir dieses so oft diskutierte Bildungsdefizit nach der beruflichen Grundausbildung. Das ist ja, kann ich ja schon fast nicht mehr hören, aber auch das ist ein Fakt, so wie das Migrationsthema. Es ist so, dass halt die Grundrechenarten etc. nicht funktionieren derzeit. Jetzt habe ich als Großbetrieb damit weniger ein Problem, weil ja, das schule ich halt nach, kostet zwar auch Geld, aber das kann sich ein Großbetrieb schon leisten. Der kleine Malermeister kann nichts mehr tun. Der ist angewiesen darauf, dass zumindest die Basis da ist. Und wir müssen auf dieser Ebene zunächst einmal schauen, dass die Basiskompetenzen stimmen. Wäre wahrscheinlich auch im Sinne der akademischen Bildung, weil wenn dort die Eingangsvoraussetzungen besser sind, wäre es vielleicht auch nicht so schlecht. Ich habe Freundinnen, die an der Handelsakademie unterrichten, die sagen, wenn ich das unterrichte, was ich vor 15 Jahren unterrichtet habe, kann ich es gleich vergessen. Kann ich bei jeder Schularbeit, die Wiederholungsschularbeit gleich mitmachen, weil die brauche ich dann so und so. Wir ziehen ja auch das Bildungsniveau im Moment gefühlt oder im Realen nach unten. Wir haben generell, glaube ich, so ein Problem zwischen realem Leben und öffentlicher Darstellung. Weil über das redet eigentlich niemand. Ne? Das okay, ich habe noch nie gelesen, dass keine Ahnung, Gymnasien, Handelsakademien etc. sagen, naja, wir haben da deswegen so viele Schüler, weil wir das Niveau nach unten nehmen. Mein Lieblingsbeispiel bleibt immer mein Gymnasium in Neusiedl am See, das hat inzwischen 7 erste Klassen. Wir sind aber im Bezirk Neusiedl am See, ohne auf uns jetzt loszugehen, nicht so viel intelligenter geworden, dass wir die brauchen, sondern die werden unterrichtsgesetzmäßig eben gefüllt, weil die Voraussetzungen laut der 1 und 2 in der Volksschule gegeben sind.
Aber woran, darf ich nochmal nachhaken, woran scheitert das? Ich kann mich erinnern, also meinem Vater, ich komme aus einem Wirtshaus, meinem Vater wäre es eigentlich lieber gewesen, wenn ich Koch und Kellner gelernt hätte und dann oder parallel dazu die Matura gemacht hätte. Das wäre, der hat immer diese Wunschvorstellung gehabt von Matura und Lehre und dann kann man sich nur immer entscheiden, was man macht. Und das ist in Österreich nie so wirklich aufgegangen. Wir haben im Unterschied zu Baden-Württemberg auch nicht so etwas wie Berufsakademien, das heißt, wo eine ganz konkrete Berufsausbildung und ein Hochschulstudium quasi parallel oder in einem geführt werden. Also das heißt, ich habe so den Eindruck, wir reden immer sehr viel davon, dass das auch so gut wäre und wir tun ganz wenig dazu. Also die Durchlässigkeit der Bildungssysteme in Österreich ist ganz einfach nach wie vor nicht gegeben. Wir müssen uns mit 10 Jahren entscheiden, ob Gymnasium oder Mittelschule. Das Gymnasium ist mittlerweile die neue Gesamtschule geworden, wo eh fast alle hingehen. Und wir können uns auch dann irgendwann einmal mit 14 entscheiden, ob wir jetzt eine Lehre machen. Und wenn wir das dann anders machen, dann, also es gibt diese Parallelführungen meiner Wahrnehmung nach überhaupt nicht.
Also diese Durchlässigkeit ist ein Riesenthema, ja. Auch die Schweiz hätte da ganz andere Modelle. Wir bezeichnen Österreich ja immer so als das Paradeland der dualen Ausbildung. Ich sage immer dazu in der EU, weil die Schweiz ist nicht in der EU, sonst müssten wir es ein bisschen anders sehen. Das beginnt zum Beispiel damit, wenn Sie in der Schweiz einen Vortrag halten über das Thema duale Ausbildung vor CEOs und Sie fragen so in den Saal hinein, wessen Kinder machen eine Lehre gerade und zeigen dort so 40% auf. Wenn Sie dieselbe Frage in Österreich stellen, dann haben Sie sehr betretenes Schweigen und dann schauen alle auf die zwei, die aufzeigen, sagen, naja, die haben es nicht geschafft, okay. Also ich glaube, wir haben in Österreich, ist ein sehr subjektiver Eindruck, den ich nicht empirisch mit Zahlen unterlegen kann, aber wir haben in Österreich so ein Image-Thema. Es geht in der Ausbildung gar nicht so sehr darum, was die Kinder brauchen wollen oder können. Es geht darum, ich sage es jetzt sehr provokant, was bei den Nachbarn gut klingt. Und bei den Nachbarn klingt immer noch besser. Man sagt, Entschuldigung, jetzt hier im Haus, das Kind studiert Betriebswirtschaft, weiß zwar keiner, was es nachher macht damit, aber es studiert einmal. Also wie man sagt, das Kind lernt Elektriker. Das sagt man meistens sehr leise, weil dann kommt dieser mitleidige Blick so, naja, okay, naja, eh auch toll. Also ich habe es für mich einmal genannt, Lehre ist cool, aber für die Nachbarn.
Mhm. Für die Kinder der anderen.
Ja.
Aha, genau. Aber du hast die Eltern schon erwähnt, also dass quasi die Berufszukunft des Nachwuchses eigentlich am Esstisch daheim entschieden wird. Umgeben von einem Dschungel von fragmentierten Informationen oder keinen Informationen oder Erwartungen. Das ist ein Riesendefizit, oder?
Also ich komme aus dem Marketing, bin gelernter Marketer, nicht an der WU, sondern am Wifi, sorry. Und da gibt es das Entscheidungsparadox. Und das haben wir in Bildungsfragen in Österreich ganz massiv aufgebaut. Wir sind ja ganz stolz darauf, dass wir inzwischen weit über 200 Lehrberufe haben. Wir sind stolz darauf, oder es ist uns vielleicht auch gar nicht bewusst, wie viele Studiengänge wir inzwischen haben, wie viele Fachhochschulen, wie viele Schulen mit Spezialisierung. Es gibt keine Handelsakademie mehr, die eine Handelsakademie ist, sondern die ist eine für internationale Tourismusbeziehungen oder für was auch immer. Und was wir vergessen dabei aus der Marketing-Sicht, wenn ein Kunde überfordert ist mit dem Angebot, das ich in einem Supermarkt zum Beispiel hätte, dann kauft er gar nicht mehr. Mhm. Bestenfalls kauft er noch seine Marke, die er kennt. Im schlimmsten Fall passiert es, er kauft gar nicht, hat man in Versuchen nachgewiesen. Und genau das passiert in der Bildungsdiskussion in Österreich. Das Produkt, das die Eltern kennen, ist Schule. Und alles, was in der Nähe einer Schule ist, das Produkt Berufsausbildung kennen sie nicht. Und wir überfrachten diese ganze Diskussion mit viel zu viel fragmentierter Information und wundern uns, dass es niemand findet und niemand dann entscheidet.
Ganz konkret, wo sollte denn diese gesamte Information gebündelt werden? Braucht man da eine neue Institution oder wo könnte es hin?
Zum Bündeln bräuchte es sogar wahrscheinlich neue Wege, weil wir haben ganz, ganz viele fragmentierte Informationsangebote. 2025 im Herbst hat die Mentality-Stiftung eine große Elternbefragung, übrigens eine der wenigen, die es überhaupt gibt, gemacht, über die Entscheidung für MINT-Berufe für Mädchen. Aus der Elternsicht. Und was für mich nicht überraschend war, aber für die anderen schon, war, dass einer der Hauptgründe, sich nicht zu entscheiden, ist, man findet keine Informationen. Jetzt werden unsere Hörerinnen und Hörer, die uns gerade zuhören, wahrscheinlich jetzt schneller mal 5 MINT-Initiativen im Kopf haben. Wo offensichtlich findet die niemand. Warum? weil vieles davon kommerziell getrieben ist und jeder Anbieter von irgendeinem Informations-Irgendwas natürlich sagt, naja, nimm meins, weil ich verdiene ja Geld daran. Und ehrlich gesagt wird viel zu selten die Frage gestellt, wen erreicht sie eigentlich?
Das klingt also extrem plausibel, insbesondere die Ausdifferenzierung und dieses Übermaß an Alternativen, die sich bieten, das haben wir auch im tertiären Bereich. Also wir haben mittlerweile in Österreich Fachhochschulen für jeden Pipifax. Und das ist ja meines Erachtens nach auch so etwas, was die Entscheidungen extrem erschwert, weil sie auch viel mehr Gewicht darauf legt, auf für welche Spezialisierung ich mich jetzt entscheide. Wenn ich weniger dafür breitere Angebote habe, bin ich in einer Zeit, in der sich die Anforderungen sehr schnell verändern, halt auch viel flexibler ausgebildet und breiter aufgestellt. Bei den Lehrberufen, das war mir nicht so bewusst, dass es da so eine weite Aufsplittung gibt. Ich habe nur jüngst einmal die vegane Kochlehre im Fernsehen gesehen, wo man also tatsächlich für zumindest im Moment noch Nischenbereiche ausgebildet wird. Wie verteilen sich da die Lehrlinge sind die trotzdem nach wie vor in den Hauptlehrberufen? Wie ist denn da so die Verteilung?
Also bei der veganen Kochlehre, glaube ich, habe ich jetzt vor kurzem eine Zahl gelesen, dass wir 17 Lehrlinge jetzt haben in Österreich. Jetzt kann man natürlich schlecht sagen, wenn jemand etwas neu beginnt, es kann ja noch durch die Decke schießen. Ob es durch die Decke schießen wird, weiß ich nicht. Wobei ich könnte mit der veganen Kochlehre noch leben. Aber wenn man sich anschaut im technischen Bereich Mechatronik, wir haben in der Mechatronik, ich glaube inzwischen 8 oder 9 oder vielleicht sind sogar schon wieder mehr geworden, Untermodule der Mechatronik. Wo mir Ausbildungsbetriebe sagen, ich weiß gar nicht, wie ich das ausbilden soll. Wie wollen wir das dann Eltern erklären, wenn wir als Betriebe schon fast nicht mehr wissen, wie wir das ausbilden sollen? Mir kommt es irgendwie so vor, vielleicht hinkt der Vergleich etwas, aber ich bleibe trotzdem dabei. Wenn ich heute Medizin studiere, dann beginne ich mit dem allgemeinen Medizinstudium. Und irgendwann kommt der Punkt, wo ich dann Kinderarzt werde oder, keine Ahnung, Orthopäde oder was auch immer. Bei der Lehre muss ich mich quasi zum Kinderarzt gleich einmal am Anfang entscheiden. Und dann hänge ich dort 3 oder 4 Jahre. Mhm. Im schlimmsten Fall in einem Bereich, ein konkretes Beispiel aus dem Baunebengewerbe, wo ich dann auf der Baustelle erst merke, was es sonst gegeben hätte. Ich habe nur jetzt leider einen 3-jährigen Lehrvertrag als Dachdecker und wäre aber lieber Bautischler geworden. Den hatte ich nur nicht am Radar.
Darf ich noch einmal auf die Unternehmensebene zurückkommen? Unternehmen bilden weniger aus, stehen vor einem riesigen Spektrum an Möglichkeiten, die sie ausbilden können, wissen vielleicht überhaupt nicht, welche Qualifikationen sie in 3 oder 5 Jahren brauchen, weil es nun mal sehr ungewiss ist oder zumindest nicht ganz konkret. Ist das mit ein Grund, warum weniger ausbilden oder geht es da wirklich ums Geld? Also zu wenig ja. Förderungen, es ist zu teuer und dieses, also mir kommt es ja immer vor, eine Art von Jugendbashing. Du hast genannt, die Grundrechenarten funktionieren nicht. Das ist mir schon eingängig. Nur es stört mich, dass es öffentlich diskutiert wird, was die alles nicht können und wie defizitär sie immer betrachtet werden.
Mein Lieblingsreizthema, Jugendbashing. Ich habe ja schon langsam den Verdacht, dass jeder, der eine Jugendstudie veröffentlicht, und jetzt meine ich nicht die Autoren der Studien, weil lustigerweise die Inhalte der Studien, ich lese die meisten davon fast im Detail, sind meistens anders als das, was öffentlich kommuniziert wird in den Medien. Die Hälfte davon steht da gar nicht drinnen oder wird zugespitzt kommuniziert. Und jetzt will ich nicht auf große Medien losgehen, aber wir wissen ein paar, die natürlich ihre Leser bedienen müssen. Ist ja völlig, völlig verständlich. Wir schreiben Jugendlichen Dinge zu, die seit 10, 15 Jahren gleich bleiben in der öffentlichen Darstellung. Ich habe ein 20-Jähriges, ich nenne sie mal Testexemplar zu Hause, unser Sohn. Ich kenne seine Freunde. Also bis jetzt habe ich bei denen nichts entdeckt, was in den Jugendstudien vorkommt. Vielleicht haben wir jetzt einfach nur Glück und haben halt einen ganz tollen Jugendlichen, der übrigens die Schule abgebrochen hat und jetzt eine Lehre macht. Also wir dürften doch ein unter Anführungszeichen Problemkind haben in der Bildungsdebatte zumindest. Der ist glücklich. Also seine Freunde sind Rettungsfahrer, der eine ist Ersthelfer und Sanitäter. Also wenn die alle No Future unterwegs wären, dann dürften die das ja alles nicht sein. Aber es ist natürlich, ich glaube schon, dass da die Medien auch viel hineinspielen. Es macht sich natürlich besser, über irgendwas zu schreiben und zu reden, was so quasi gut ankommt, als sich hinzusetzen und sagt, die sind ganz normal. Die sind so blöd oder nicht blöd, wie wir immer waren. Ich möchte nicht an meine Jugendzeit zurückdenken, was da bei einer Studie rausgekommen wäre. Das macht ja keine Schlagzeile. Und Schlagzeilen mache ich damit, wenn ich sage, ah boah, die New Future und die kleben sich am Asphalt fest. Wie viele haben sich am Asphalt festgeklebt? Wie viel Prozent sind das von den Jugendlichen? Außerdem gibt es übrigens die Jugendlichen gar nicht. Mhm. So wie immer gibt es Unmengen von Gruppen innerhalb der Alterskohorte. Das wäre vielleicht noch eine Gruppe, wo ich es festmachen kann. Und da gibt es alles. Und da müssen gerade Lehrbetriebe wahnsinnig aufpassen. Und ich glaube, dass da auch ein Missverständnis entsteht. Die meisten Jugendstudien sagen ja, Jugendliche wollen heute selbstbestimmt sein und sich alles selber einteilen können etc. Der klassische Lehrlingsanwärter oder Bewerber will genau das nicht. Genau das hat er ja gerade in der Schule bewiesen, unter Anführungszeichen, dass er es nicht kann. Mhm. Okay. Das heißt, der braucht Struktur, der braucht Sicherheit, der braucht Aufgehobensein. Unser Sohn ist happy in seinem Lehrbetrieb, weil er einfach weiß, was er wann zu tun hat, dass es Leute gibt, die sich für ihn interessieren und die sich um ihn kümmern und die ihn, wenn es sein muss, bei der Hand nehmen.
Noch einmal, du nimmst mich jetzt nicht wirklich mit, ganz hinter die Kulissen. Du bist bundesweit in Unternehmen unterwegs. Mhm. Und ich unterstelle dir, du weißt quasi alles und sagst wenig drüber. Nein, nimm uns noch einmal mit hinter die Kulissen. Was ist los in den Unternehmen?
Na, es gibt zwei Ebenen in den Unternehmen. Die Ausbildungsebene ist die, die nach wie vor an der Lehre arbeitet, die nach wie vor jeden Tag ihr Bestes gibt. Und das ist wirklich, wirklich viel, was die Ausbilder machen. Problematik ist eine Ebene höher. Wir haben das C-Level, also Vorstände, Geschäftsführer etc. Und ehrlich gesagt, ich kenne keinen einzigen Vorstandsvertrag, wo drinnen steht, schauen Sie, dass viele Jugendliche ins Arbeitsleben kommen. Sondern da steht drin, bringen Sie die Zahlen Ihres Unternehmens, um es jetzt mal sehr salopp.
Also es müsste bonusrelevant sein.
Und es geht um Zahlen. Und ich merke es jetzt gerade in den letzten Wochen und Monaten. Wir verlieren große Ausbildungsbetriebe in der Steiermark, die schlicht und ergreifend einfach aufhören, Lehrlinge auszubilden, aus Kostengründen. Sehr große Ausbilder in Vorarlberg halbieren einfach die Lehrlingsanzahl aus Kostengründen, weil die Vorstände und Geschäftsführer so in eine Angstbubble hineingleiten. Wir haben im Moment, habe ich so das Gefühl, vor allem Angst, was da kommt da draußen. Und dann wird halt sehr schnell dieses Lippenbekenntnis, das auf der Vorstandsebene so und so meistens nur ein Lippenbekenntnis ist, Ausnahmen bestätigen die Regel, sind dann meistens Familienbetriebe, könnte man dann auch noch auswälzen, warum es dort anders ist, dann wird es schnell eng, weil dann geht es schnell nur noch um Zahlen und dann wird schnell nicht mehr gefragt, was ist in 5 oder in 10 Jahren, haben wir dann noch Fachkräfte oder nicht, sondern dann geht es schnell darum, wie kann ich als Vorstand meinen Bonus vom nächsten Jahr noch irgendwie in trockene Tücher bringen. Lehrlingsausbildung kostet Geld, ja, nicht wenig, muss man auch sagen. Also im Schnitt redet man von 100.000 Euro pro Lehrling und Lehrausbildung. Für 3 oder 4 Jahre. Mhm. Technischen Bereich sogar ein bisschen höher natürlich, aber der Schnitt ist so in etwa bei diesem 6-stelligen Betrag, muss man mal hochrechnen, wenn man 20 Lehrlinge hat, da steht schon was im Budget, da kann man schon auf Ideen kommen. Vor allem kann man dann auf Ideen kommen und das ist das Hauptproblem vielleicht an der Thematik, wenn ich akademisch ausgebildete Vorstände habe, der noch nie einen Lehrling gesehen hat. Wie soll der den Wert kennen? Der ist, und das ist jetzt bitte kein Universitätsbashing, wir brauchen auch das, passende Bildung umfasst alles in beide Richtungen. Wir brauchen ja auch akademisch gebildete Menschen, aber wir brauchen mehr Berührungspunkte zwischen den Welten, glaube ich, weil sonst wird da oben die Entscheidung schlicht und ergreifend auf Kennzahlenbasis getroffen werden und wenn ich 10 Lehrlinge rausnehme aus dem Budget, dann habe ich 1 Million rausgenommen. Wunderbar.
Aber sind das dieselben, die den Fachkräftemangel beklagen und bejammern?
Ja, weil ihnen das der Pressesprecher sagt, wenn man auf der Lehrlingsveranstaltung ist. Mein Lieblingsbeispiel war in Oberösterreich, ein Hersteller von so zweirädrigen Gefährten, der in seiner Funktion als Firmenchef immer betont hat, wie wichtig die Lehre ist, aber in seiner Funktion als IV-Präsident Oberösterreich hat er ganz was anderes gesagt, nachzulesen im Trend, kann man wahrscheinlich noch googeln. Ich überlasse es den Hörerinnen und Hörern zu beurteilen, was ehrlicher war.
Aber ist es nicht nur ein extrem kurzfristiges Denken kurzfristigen Kostenoptimierungsgründen, die Plätze für Lehrlinge zurückzufahren? Es ist ja auch, also ich sage mal, mittelfristig nicht nur ein Kostenfaktor. Ich denke mir, es ist die Zeit noch nicht so lange her, wo man über die Ausbeutung der Lehrlinge gejammert hat und gesagt hat, dass dort schlecht bezahlt im Vergleich zu ungelernten Hilfskräften schlecht bezahlt junge Menschen ausgebeutet werden. Also das heißt, das ist ja jetzt aus einer kapitalistischen Unternehmersicht nicht nur ein Kostenfaktor, sondern ich investiere A langfristig und ab dem 2. Lehrjahr kann ich mit den Lehrlingen ja auch was anfangen. Ja? Also das heißt, die tragen ja zur Wertschöpfung in meinem Unternehmen ganz wesentlich bei.
Da ist jetzt für mich genau der entscheidende Faktor Familienunternehmen oder börsennotiertes Unternehmen. Ein Familienunternehmen denkt in Generationen, fahren Sie nach Dresden, wo Welser-Profile groß ist, da lesen Sie schon bei der Ortseinfahrt quasi, wir denken in Generationen und genauso lebt man in Familienunternehmen auch. Warum? Das soll ja auch die nächste Generation noch erleben. Der klassische Vorstands-Fünf-Jahres-Vertrag hat eine Fünf-Jahres-Dauer. Ob ich danach verlängere oder nicht verlängere, naja, die Halbwertszeit von Vorständen wird schon langsam so gering wie die von Fußballtrainern, vor allem in Österreich. Aber dort ist ein gewisses Grunddilemma drinnen. Es geht ja nicht, ich sage ja auf der emotionalen Seite, sollte es ja immer um den Fortbestand des Unternehmens gehen. Aber wenn wir es ehrlich auf die Fakten herunterbrechen, dann geht es in einem börsennotierten Unternehmen darum, den Aktionär zu befriedigen. Und was will der Aktionär? Der will Gewinn. Jetzt. Nicht in 10 Jahren. Nicht jeder, weiß ich schon. Da könnte man eine eigene Folge wahrscheinlich machen über Wirtschaftslehre etc. Gerade hier am Haus. Aber grosso modo geht es in die Richtung, dass man halt sehr kurzfristig agiert. Und ich würde das jetzt den Vorständen, CEOs etc. gar nicht unterstellen, dass das aus böser Absicht ist. Das ist schlicht und ergreifend das, wofür sie bezahlt werden.
Klingt nach gerade ungünstiger Zykluskurve oder ungünstigem Trend. Du, ich habe noch eine Zwischenfrage. Wir haben relativ hohe ausgewiesene Abbruchquoten in der Lehre. Ich sage jetzt einmal fast ein Viertel. Woran liegt das? Hat das was damit zu tun, was Michael gesagt hat, dass die jungen Menschen dann doch irgendwie günstige Arbeitskräfte sind? Hat das damit was zu tun, wo du sagst, ah, da erkennt dann der, der sich für die Dachdeckerei entschieden hat, eigentlich gibt es was Fescheres für mich?
Also viel hat es mit mangelhafter oder eigentlich nicht vorhandener Berufsorientierung zu tun. Ja, dass junge Menschen ja auch in der Schule gar nichts mitkriegen, was ist ein gewisser Beruf überhaupt. Und dann nach einem Jahr vielleicht draufkommen, also das war es nicht. Der Klassiker Applikationsentwicklung, wobei die wissen es meistens, aber Applikationsentwicklung könnte man glauben, man spielt den ganzen Tag Spiele oder entwickelt Spiele, ist viel langweiliger. Man macht Applikationen. Kann dann schon dazu führen, dass man nach einem Jahr sagt, das wollte ich nicht, ich habe bis jetzt noch immer kein Spiel gespielt. Und man muss halt genau hinschauen, auch bei den Abbruchquoten, wo diese Abbruchquoten herkommen. Man darf, so wie man nicht sagen kann, es gibt die Jugend, gibt es auch nicht die Abbruchquote quasi. Also es gibt riesengroße Bereiche, wo es kaum Abbruchquoten gibt. Banken, Versicherungen sind über viele, viele Jahre sehr stabil. Es gibt andere Bereiche, die ich jetzt aufgrund von Bereichsbashing nicht extra auswälzen will, die seit Jahren ganz schlechte Quoten haben und die auch erklärbar sind, warum die dort so passieren. Und das ist genauso etwas, wo wir aufpassen müssen. Ich habe am Anfang gesagt, geht die Lehre den Bach runter? Ja oder nein ist unsere Entscheidung. Und wir müssen halt aufpassen, was wir kommunizieren. Wenn wir uns in der Kommunikation darauf konzentrieren, dass wir ein Viertel Abbruchquote haben und das grosso modo über alles kommunizieren, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass Eltern sagen, naja, mein Kind soll jetzt wohin schicken, wo ein Viertel nicht einmal den Lehrabschluss schafft. Naja, und das stimmt für große Teile nicht. Mhm. Und wir müssten dorthin schauen, wo es wirklich so ist, wo das noch viel mehr als ein Viertel ist, was wir dort tun.
Sag mal, welchen Lehrberuf würdest du deiner Testperson zu Hause, deiner 20-Jährigen, nicht empfehlen? Also zum Beispiel Bürokaufmann jetzt lernen, sinnlos, weil die KI ist eh schon da und kann diese repetitiven White-Color arbeiten. Oder gibt es etwas, wo du sagst, also das wird schwierig?
Schwierig wird alles, was mit großen Datenmengen etc. zu tun hat. Natürlich, das kann die KI in ein paar Sekunden. Das, wo vielleicht früher Anwaltskonzipienten tagelang Datenbanken durchforstet haben nach Präzedenzurteilen und so, das hat die KI in 2 Minuten wahrscheinlich heraus. Und
da grätsche ich hinein, das betrifft die Hochschulabsolventen und Absolventinnen deutlich mehr als die Lehre.
Absolut, wobei, ja, Bankensektor weiß ich nicht, wie stabil der in den nächsten 20 Jahren sein wird vielleicht oder 10 Jahren. Aber ich bin eigentlich eher immer ein Freund davon, positiv zu denken. Und ich würde also auch unserem jungen Menschen zu Hause sagen, er tut so halb. Alles, was irgendwie mit persönlicher Dienstleistung und mit Handwerk zu tun hat, wird in Österreich noch eine gewisse lange Zeit Bestand haben. Also bis der Roboter auch in Österreich ein Haus baut, so wie in China, das wird einfach dauern. Bis er bei mir zu Hause die Wand aufstemmt, weil er, so wie unser Installateur, einen Wasserrohrbruch sucht, wird auch noch dauern. Unser Sohn lernt Betriebslogistik, das ist so irgendwo dazwischen. Weil es wird natürlich auch Leute brauchen, die diese Logistiksysteme steuern, entwickeln, programmieren, trainieren. Das wird dann er sein vielleicht. Also Handwerk, Gewerbe, persönliche Dienstleistung, das wären so für mich jetzt im Moment, wenn ich es empfehlen würde, die Bereiche, wo ich genau hinschaue, wenn sich das Kind eignet. Und da bin ich ganz schnell wieder bei passender Bildung. Es hat jetzt überhaupt keinen Sinn, wenn wir jetzt sagen, der Robert Frasch hat in diesem Podcast gesagt, wir sollen jetzt alle Handwerker werden. Und das Kind hat zwar zwei Linke, so wie der Robert Frasch selbst, aber jetzt machen wir einen Tischler draus. Das wird auch nichts.
Passend.
Wir brauchen sicher auch in Zukunft Wissensarbeiter, aber vielleicht ein paar weniger, als wir heute produzieren.
Du, ich habe eine Abschlussfrage, so eine Art Word-Rap, weil wir einander ja schon länger kennen. Bin ich fast überzeugt davon, dass du so eine Art Manifest mitgebracht hast. Kann man das so ein bisschen so taxativ machen? Was brauchen wir alles?
Wir brauchen Wertschätzung für manuelle Arbeit in Österreich wieder, die haben wir verloren. Wir brauchen differenzierten Blick auf die Details hinter Studien und Co. Da nehme ich ganz, ganz massiv auch Medien in die Pflicht. Bitte schaut genauer hin, vor allem berichtet genauer und nicht zu großer Mode. Hauptsächlich die Schlagzeile ist toll. Manchmal ist die Schlagzeile furchtbar langweilig, aber das ist genau das, was das Leben auch braucht. Wir reden ja sehr oft über die Auswüchse nach unten und oben und vergessen die 90% langweiliges, normales Leben in der Mitte. Auf die bitte ich auch nicht zu vergessen. Und ich bleibe dabei. Wir müssen alle miteinander, und da nehme ich sowohl die Politik als auch die Unternehmen, als auch die Eltern und die Jugendlichen selbst, wobei die laut Jugendstudien am wenigsten Berührungsängste haben, damit in die Pflicht. Bitte, bitte, bitte denken wir fertig, dass passende Bildung nichts mit Intelligenz zu tun hat. Dass passende Bildung was mit Lebensphase, mit Eignung zu tun hat und dass es kein besser oder schlechter gibt, sondern nur ein passend.
Vielen Dank, Robert Frasch. Danke für die vielen Anstöße.
Gerne.
Danke.
Das war's mit dieser Folge zur Zukunft der Arbeit. Wir freuen uns über Kommentare, Feedback, Anregungen. Schaut dafür in unsere Shownotes. Wir,
das sind Michael Mayer und Karin Bauer.
Schnittmeister, Produzent und Bildchef Bernhard Madlener. Sounddesign Michael Roselieb.